Warum eigentlich nennen wir den Paulus Völkerapostel? Das frage ich mich schon länger.
Ja, weil Paulus nach seiner Bekehrung, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, die Aufgabe übernommen hat, nicht zu den Juden zu gehen, sondern zu den Heiden. Das heißt, von damals her gesehen, zu den Römern und Griechen. Das sind im jüdischen Sprachgebrauch Völker, darum Heidenapostel oder Völkerapostel.
Mit dem Paulus hat das ja noch eine ganz besondere Bewandtnis. Guten Tag, mein Name ist Christina Blumrath, ich bin Journalistin und Mutter von 3 Kindern. Ich stelle Ihnen eine ganz einfache Frage. Wissen Sie, wie viele Apostel es gibt? Meine 3 Kinder würden jetzt antworten, es gibt 12 Apostel. Das sagen die meisten. Aber stimmt das? Und warum wird Paulus auch Apostel genannt? Professor Krauter, Sie sind Spezialist in Sachen Heilige Schrift, Professor für Religionspädagogik. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Beantworten Sie uns die Frage. Paulus, auch ein Apostel, der 13. Wie viele Apostel gibt es eigentlich?
Also wenn Sie so zählen, dann könnte ich sagen, der Judas ist ja ausgeschieden, dann hat man einen 12. nachgewählt, den Matthias, dann wären es schon 14. Also mit dieser Zählung geht das nicht so ganz auf. Ich glaube, wir müssen prinzipiell 2 Apostelbegriffe in der Urkirche unterscheiden. Zunächst mal, wie Sie zu Recht sagen, die 12. In Klammern gesagt, Jesus hat den Apostelbegriff nicht gebraucht. Er spricht von den 12. Die 12.
Wer hat denn diesen Begriff Apostel eingeführt?
Es kam nach Ostern. Kommt gleich drauf zurück. Jesus sagt die 12. Da ist die Zahl wichtig. Ist kein Zufall, 10 oder 14 oder 15. Sondern wenn ein Jude 12 hört, dann denkt er an die 12 Stämme Israels, an die 12 Stammväter, die Söhne Jakobs. Das heißt, in den 12 Stammvätern Israels wird das ganze Bundesvolk Israel dargestellt. Wenn nun Jesus, der historische Jesus, der irdische Jesus, aus dem Jüngerkreis, Jünger- und Jüngerinnenkreis, Frauen waren auch dabei, 12 Männer auswählt, dann wählt er symbolisch 12 neue Stammväter des neuen Gottesvolkes. So dass in den 12, darum sagt er auch immer die 12, das neue Gottesvolk dargestellt wird. Nach der Auferstehung haben die 12 Aufgaben in der Kirche bekommen und jetzt spricht man von den 12 Aposteln. Das Wort Apostolos ist griechisch und heißt Gesandter. Gemeint ist Gesandter des auferstandenen, erhöhten Christus, der diese 12 in den Dienst nimmt, für bestimmte Aufgaben. Nun aber hat sich der erhöhte Christus gestattet, nicht nur diese 12 zu senden, sondern ein paar mehr, zum Beispiel den Paulus. Wir kommen sicherlich auf seine Berufung zu sprechen, auch auf andere. Es sind also Männer, die, wir würden heute sagen, Missionare gewesen sind, im Dienste des erhöhten, auferstandenen Christus und für die Aufgabe der Missionierung beauftragt worden sind. Und ein herausragender dieser Apostel war eben nun Paulus.
Wie kam es denn überhaupt zu der Berufung von Paulus? Denn Paulus war ja zunächst jemand, der ganz massiv die Christen verfolgt hat.
Ja, das ist sein Problem gewesen. Und auf einer solchen Reise, wo er Christen aufspüren wollte, wahrscheinlich hat er keine Polizeibefugnis gehabt, aber er hatte die Befugnis, sie auszuspionieren und anzuzeigen bei der Synagoge. Da ist er also vor Damaskus mit einer Begleitung und einem Pferd oder Pferden. Da haben wir nun in der Apostelgeschichte 2 Berichte über seine Berufung. Apostelgeschichte stammt von Lukas, nicht von ihm. Ist ein relativ später Text. Das Lukas-Evangelium dürfte so um 80 geschrieben sein. Die Apostelgeschichte von Lukas 90 oder 95. Wir nehmen den ersten Text. Das wäre Apostelgeschichte 9. Ach so, etwas wichtig. Nein, da komme ich noch drauf zurück. Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, das sind die Christen, Männer und Frauen, die er dort fände, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, wer bist du, Herr? Dieser sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.
Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus erhob sich vom Boden, als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war 3 Tage blind und er aß und er trank nicht. Das ist die berühmte Berufung des Apostels. Paulus war ein Christenhasser und jetzt wird er berufen. Das hat ihn natürlich aus der Bahn geworfen. Er hat nicht mehr rechts und links gekannt. Es ist nicht so, dass Paulus am anderen Tage missioniert hätte. Er schreibt uns in einem seiner Briefe, dass er 3 Jahre lang sich zurückgezogen hat. Er ging nach Arabien. Nach damaligem Sprachgebrauch ist das das Nabatäerreich. Vielleicht war jemand schon in Petra. Das war damals die Hauptstadt. Deshalb sagen die Leute da unten im edomitischen Gebiet, also jenseits des Toten Meeres, Paulus sei in Petra gewesen. Das wissen wir nicht, aber in dieser Gegend muss er gewesen sein. Da geht er in sich und da findet er tatsächlich seinen Weg. Nun aber hat er nicht einfach angefangen zu missionieren, sondern da ist etwas Wichtiges passiert. Er geht nach den 3 Jahren hinauf nach Jerusalem, er schreibt selber, um sich mit den Altaposteln, das sind die vorher, die 12, abzustimmen, insbesondere mit Kepha, also dem Petrus. Paulus hat also die Autorität des Petrus, dem er ja geistig, theologisch und in jeder Hinsicht weit überlegen war, anerkannt. Er sagte, ich wollte meine Verkündigung mit den Altaposteln, den Säulen der Kirche, Petrus, Jakobus, Johannes, ganz besonders mit Petrus, Kepha, abstimmen. So sagt er konkret, damit ich nicht ins Leere laufe. Und das ist wegweisend für unsere Kirche. Es kann nicht einfach jeder seinen eigenen Weg gehen. Es muss das Ganze koordiniert sein, damit das Ganze eine Richtung hat. Paulus, wenn ich das noch anfügen darf, Paulus war, was die Berufungssituation anlangt, sehr zurückhaltend. Wie er überhaupt zurückhaltend war, hätte nie einen Text verfasst, der so schön ausladend das schildert.
Er hat doch sowieso gar keinen Text verfasst, bis auf die Briefe während seiner Gefangenschaft.
Und da kommt er auf die Berufung zu sprechen, und zwar ganz zurückhaltend. Im Galaterbrief schreibt er nur einen Satz. Es hat Gott gefallen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Punkt. Er sagt nicht wo, er sagt nicht wann, er sagt nicht wie. Und 1 Korinther 15,8, das haben wir vorhin in einer anderen Sendung schon mal gehört, da sagt er, auch mir ist der Auferstandene erschienen, er ließ sich sehen, mir als der Missgeburt, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe.
Ganz kurz, was wissen wir von der Herkunft Paulus? Kennen wir, also was sind so die markanten Stellen seiner Lebensgeschichte?
Ja, also Paulus stammt aus Tarsus, das ist in der heutigen Türkei, in Kleinasien. Er war Diaspora-Jude, wie ja die meisten Juden, übrigens heute auch noch. Die meisten Juden sind nicht in Israel, sondern Diaspora-Juden, das war damals schon so. Sein Vater war ein frommer Mann. Sein Vater war, weil er halt in der Diaspora lebte, in 2 Kulturen lebendig beheimatet, im Hellenismus, bei den Griechen, Römern, und im Judentum. So auch sein Sohn. Deshalb ist Paulus bikulturell, ganz modern, aufgewachsen, hatte auch 2 Namen. Es ist nicht so, dass Paulus bis zur Bekehrung Saulus und dann Paulus geheißen hätte. Er hat immer 2 Namen gehabt, den hebräischen Saul als jüdischen Namen und den Paulus, oder wie die Griechen sagen, Paulus als griechisch, als hellenistischen Namen. Etwas ganz Besonderes, was später noch deutlich oder wichtig wird, der Vater des Paulus, der ein Jude war, selbstverständlich, hatte das römische Bürgerrecht. Wie er dazu kam, weiß niemand. Entsprechend hat Paulus es geerbt. Sein Vater hatte ein Geschäft für Zeltstoffe. Also heute würde man sagen, wahrscheinlich hätte er heute Jeanskleidung hergestellt. Hat irgendwas mit Zeltstoffen zu tun. Mhm. Das Handwerk hat Paulus auch gelernt. Und Paulus war, ja, ich darf schon sagen, ein wenig stolz. Er hat von niemandem, außer von den Philippern, Geld angenommen.
Und wenn er abgebrannt war, wenn er also nichts mehr zu essen und zu trinken hatte, hat er wieder sein Handwerk ausgeführt, bis er wieder soweit war, um seine Arbeit fortsetzen zu können.
Professor Krauter, der Tod des Paulus, das ist eine ganz tragische Geschichte. Da wollen wir noch einen Blick drauf werfen.
Es ist im Grunde ein schreckliches Missverständnis oder mehrere, die sich aneinanderreihen. Juden hatten sich das Privileg ausbedungen, dass in ihren Tempelbereich, auch nicht in den Vorhof, niemand eintreten darf, der nicht Jude ist. So wie heute niemand nach Mekka darf, der nicht Muslime ist. So ähnlich ist das. Nun wird Paulus bei einer Jerusalemreise beschuldigt, er habe einen Griechen in den Tempel gebracht. Das führte zu einem Aufstand auf dem Tempelplatz. Man hätte ihn gelyncht. Da haben dann römische Soldaten auf Befehl ihres Vorgesetzten aus der Burg Antonia heraus, die in der Nordwestecke des Tempelplatzes war, die haben ihn herausgeholt aus dem Tempelplatz und damit der Lynchjustiz des Mobs enthoben. Sie haben ihn nächtens zum Statthalter gebracht, nach Caesarea am Meer, der ja nur an den hohen Festtagen in Jerusalem war. Und dort sollte ihm der Prozess gemacht werden. Der Statthalter hatte keine Eile damit, wir wissen nicht warum. Entweder hat er eine Bestechung erwartet oder sagte, das ist so eine lächerliche Geschichte für mich, das interessiert mich überhaupt nicht. Es gab dann einen Wechsel in der Statthalterschaft, der nächste hat es genauso gehalten, dann war es Paulus zu bunt. Er hat von seinem römischen Bürgerrecht Gebrauch gemacht.
Und wollte nach Rom zum Kaiser.
Er sagte, Appello Caesarem. Das war das Zauberwort. Jeder römische Bürger hatte das Recht, wenn er wollte, jeder irdischen Gerichtsbarkeit enthoben zu werden und nach Rom zu gehen, um vom Kaiser gerichtet zu werden. Die Idee ist klar und richtig. Der Paulus dachte sich, so vermute ich, wenn ich nach Rom gehe und man dem Kaiser vorlegt, was gegen mich vorliegt, ich solle einen Heiden in den Tempel gebracht haben, dann sagt der römische Kaiser, ja und? Beten wird man doch noch dürfen, das ist doch kein todeswürdiges Verbrechen, der lässt den laufen und die Sache hat sich. Leider kam es jetzt zu einer tragischen Geschichte. Als Paulus nach Rom kam, hatte Nero gerade die Slums angezündet, zünden lassen, um seine Gärten zu erweitern, weil das Volk von Rom aufgebracht war, hat er die Schuld auf die Christen geschoben und Christen verhaften lassen, den wilden Tieren vorwerfen lassen und auch kreuzigen lassen. Paulus, weil er eben römischer Bürger war, wurde enthauptet. Es dürfte um das Jahr 65 gewesen sein.
Ein tragisches Ende, was Paulus dort in Rom findet. Sein Tod sozusagen ein Irrtum. Wir machen hier gleich weiter nach der Pause. Einmal nach Rom kommen, dann kommen Sie sicher zum Kolosseum und dann kommen Sie auch zum Vatikan. Denken Sie daran, dass überall dort in Vorzeiten Christen ermordet worden sind. Und auch irgendwo dort ist Paulus enthauptet worden. Enthauptung, das war damals ein Privileg. Lassen wir uns den Bogen schlagen, zurück zu seinen Lebzeiten. Was waren eigentlich die Hauptaufgaben von Petrus in der Urkirche?
Ja, wenn ich noch einen Halbsatz ergänzen darf, Privileg. Weil er römischer Bürger
ja,
war.
Ja, weil er römischer Bürger war.
Und man Römer nicht zumuten wollte, entweder den wilden Tieren vorgeworfen zu werden, vergiftet zu werden oder gar gekreuzigt zu werden. Ja. Nun, der Apostel hatte eine ungemein wichtige Aufgabe für die Kirche. Wenn man das von hinten her betrachtet, dann konnte der erhöhte Christus, der himmlische Christus, nichts Besseres und Vernünftigeres tun, als den Apostel zu berufen.
Warum? Warum? Das müssen Sie erklären.
So ist es. Paulus hat sich ja mit den Altaposteln abgesprochen. Und zwar nicht nur, was die Verkündigung anlangt, sondern auch, was die Aufgabenteilung anlangt. Und die haben sich also daraufhin geeinigt, dass die Altapostel bei den Juden missionieren sollten und Paulus bei den Heiden. Das heißt Römer, Griechen und wenn es sonst noch im Römischen Reich gab.
Und Paulus hat dies mit einer Energie aufgegriffen, die geradezu umwerfend war. Wie energisch er vorgegangen ist, sehen wir daran sozusagen vom Negativen her. Jeder Mitarbeiter, den er hatte, ist ihm weggelaufen, weil er alle überfordert hat. Ich hätte auch nicht sein Untergebener sein sollen. Man kann ihn nur bewundern, aber mithalten mit seinem Tempo und seiner Einsatzkraft konnte niemand. Er hat etwa ab dem Jahre 48, also etwa 18 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu, angefangen, Gemeinden zu gründen. Zum Beispiel hat er gegründet die Gemeinde von Korinth, die Gemeinde von Philippi. Das war seine Lieblingsgemeinde, mit denen er nie Schwierigkeiten hatte, mit anderen sehr wohl. Auch die Gemeinde von Galatien hat er gegründet. Und jetzt haben wir das Problem von Judenchristen und Heidenchristen. Auf der einen Seite gibt es also Christen damals, die vom Judentum durch die Taufe zum Christentum kamen. Nun sagen Sie wahrscheinlich, ja, das ist doch kein Problem, das ist sehr wohl ein Problem, denn die sind ja Juden geblieben.
Ging es denn da immer so friedlich zu zwischen diesen Judenchristen?
Eben nicht.
Und den Heidenchristen, in der Urkirche?
Eben nicht.
Was war der
Grund? Die Judenchristen sind Juden geblieben. Sie haben also weiterhin ihre Söhne beschnitten, sie haben den jüdischen Festkalender gehalten, sie haben den Sabbat gefeiert, am Herrentag, am Sonntag dann eben noch das Herrenmahl dazu. Sie haben das mosaische Gesetz eingehalten, sind Juden geblieben. Die haben nicht einfach ihr Judentum abgelegt. Und die Heidenchristen, und das war das eigentliche Problem, auf das Sie ansprechen, sind durch die Taufe Christ geworden. Und da stellte sich nun die Frage, und das hat die Kirche fast zerrissen, müssen jetzt die Heidenchristen, Römer, Griechen, wer immer, erst Jude werden, also das ganze mosaische Gesetz übernehmen, wenn sie Männer sind, sich beschneiden lassen, ihre Söhne auch, den jüdischen Festkalender einhalten, um dann Christ zu sein, oder brauchen sie das nicht? Und das waren Hauptpunkte, mit denen Paulus zu kämpfen hatte. Paulus hat es durchgesetzt, übrigens gegen manchen Widerstand der Altapostel, etwa Jakobus war dagegen, Petrus war zeitweilig dagegen, hat es mit Kraft und Energie durchgesetzt, dass Heiden Christ werden können, ohne zuvor Juden werden zu müssen. Paulus hat diese Probleme, von denen wir gerade sprechen, in den Gemeinden nicht selber angehen können, weil er im Gefängnis war. Vom Jahre 53 bis 55 in Ephesus. Für Paulus war das natürlich eine ganz furchtbare Zeit. Ein Mensch von solcher Aktivität leidet natürlich darunter, wenn er nichts tun kann. Nur von hinten her gesehen muss man sagen, das war ein Segen, denn wir hätten die Paulusbriefe, ja, den Römerbrief hätten wir, der hat einen anderen Anlass, aber die anderen Briefe hätten wir alle nicht, wenn Paulus nicht im Gefängnis gesessen wäre. Wir hätten also diese Theologie, die ja ungemeint befruchtend und stark und groß ist, nicht, wenn Paulus nicht im Gefängnis gewesen wäre.
Also ohne ihn wäre die Kirche eine jüdische Sekte?
Ja.
Haben wir heute nicht ein ganz anderes Problem? Also haben wir heute überhaupt noch Judenchristen?
Ja.
Kennen Sie welche?
Also zunächst dürfen wir vielleicht uns selber klar machen, wir sind Heidenchristen. Sie, Frau Blumrath, und ich. Nach der urchristlichen Sprachregelung sind wir Heidenchristen. Ich nehme an, dass Ihre Vorfahren keine Juden waren. Meine auch nicht. Und ich nehme an, die allermeisten der Zuschauer sind Heidenchristen. Das heißt, wir verdanken dem Apostel unser Christsein. Und die Konsequenz ist klar, wenn es nicht so gekommen wäre, die Kirche wäre ein Segment im Judentum geblieben. Wahrscheinlich hätte es sich mit der Zeit aufgelöst, sodass wir also tatsächlich dem Apostel unser Christsein verdanken. Wir sprachen von diesem Hauptproblem, das der Apostel hatte. Aber vielleicht ist es, ja, Sie sprachen davon, dass wir heute ein anderes Problem haben. Und ich sehe das genauso. Wir haben kaum Judenchristen. Ich selber kenne nur ganz wenige. Vielleicht gibt es unter uns Leute, die gar niemanden kennen, der Judenchrist ist. Darum,
ich kenne niemanden, der Judenchrist ist.
Sie kennen niemanden, ja. Den Namen vielleicht Edith Stein, haben Sie sicher gehört, sie war eine. Darum meine ich, müssen wir etwas ganz anderes tun. Da wir Judenchristen nicht mehr haben und im Sinn des Apostels Paulus wären wir eine einbeinige Kirche, amputiert. Für Paulus war es unabdingbar. Juden und Heiden müssen zusammen die Kirche bauen. Weil das so ist, und wir können das kurzfristig ja auch nicht ändern, müssen wir die jüdischen Elemente, die wir in unserem Glauben haben und in unserer Liturgie, pfleglich behandeln.
Nennen Sie die bitte nochmal. Ja.
Und vor allem müssen wir sie uns immer wieder bewusst machen, weil die uns selbstverständlich erscheinen und die jüdische Herkunft gar nicht mehr sehen. Zum Beispiel die Sieben-Tage-Woche. Das ist jüdisch, ausgehend vom ersten Schöpfungsbericht. Mhm. Wir haben nur den Tagewechsel. Wir feiern den ersten Tag und nicht den siebten, wegen der Auferstehung Jesu. Das muss uns immer wieder klar sein. Das ist jüdischen Ursprungs. Oder, dass ein Sonntag oder ein Feiertag am Vorabend beginnt. Oder Gebetsrufe, das Amen, vom hebräischen Aman fest sein, feststehen. Aman heißt, die Gemeinde bestätigt das, was der Priester im Auftrag des Christus und auch in den ihrigen getan hat. Das ist eine Ratifikationsformel. Das ist nicht so hingesagt, wie man im Sprichwort sagt, das Amen in der Kirche, sondern das ist wichtig. Und das ist jüdisch.
Was noch?
Zum Beispiel der schöne Ruf Halleluja. Hallel heißt preisen, hebräisch. Halleluja ist der Imperativ, preiset. Ja ist die Kurzform von Jahwe. Übrigens die einzige Form, wie Juden auch heute noch ihren Gottesnamen ausdrücken in dieser Kurzform. Das tun sie schon, sonst gebrauchen sie den Namen ja nicht. Halleluja heißt preiset Jahwe. Mhm. Das ist ein Jubelruf. Darum in der Urkirche kann man sich das gar nicht lebendig genug vorstellen. Da hat man geklatscht, getanzt, gesungen zum Halleluja. Und wir Christen sollten wenigstens aufstehen zum Halleluja, um diesem Preis ein wenig Ausdruck zu verleihen. Oder Hosanna, Hoshi'ana, hebräisch. Hilf doch, könnte man es übersetzen. Das ist aber nicht nur ein Bittruf, das ist auch ein Jubelruf. Hosanna, dem Sohne Davids, beim Einzug in Jerusalem. Mhm.
Also 7-Tage-Woche,
ja.
Vorabends,
ja.
Also der Feiertag beginnt am Vorabend.
Ja.
Amen, Halleluja, Hosanna,
ja.
Ganz wichtige Elemente. Ganz kurz, kann man sagen, Paulus war der Theologe im Urchristentum?
Fraglos. Es gab niemand. Wenn man es in heutiger Sprache ausdrückt, könnte man sagen, Paulus war der einzige Theologieprofessor im Urchristentum. Er hat ja auch die beste Ausbildung gehabt. Der damalige beste Lehrer war Gamaliel in Jerusalem. Sein Vater hat sich das eine große Stange Geld kosten lassen. Er war der einzige Theologe. Es wäre jetzt sinnvoll, dass man einzelne theologische Elemente des Apostels heraushebt. Ich möchte vielleicht ein einziges Beispiel bringen. Die Tauftheologie, Römer 6. Ganz anschaulich. Paulus sagt, Taufe bedeutet untertauchen. Es gab ein Taufbecken, der Erwachsene taucht unter, unter Wasser und das deckt ihn zu. Das bedeutet mitsterben mit Christus. Das heißt, der alte Mensch, der ich gewesen bin, der Gott abgewandte Mensch ist tot, der Täufling taucht wieder auf. Das heißt für Paulus, auferstehen mit Christus. Ich bin ein neuer Mensch, neu geboren. Und der Geist Jesu Christi, des Auferstandenen, lebt von dem Tag an mir. Das ist der Adel des getauften Geistträger zu sein.
Professor, wir müssen hier schließen. Die Zeit ist um. Sie haben es gehört, wir, mein Gast und ich, sind Christen, weil es den Apostel Paulus gab. Sie vermutlich sind auch Christ und wenn, weil es den Apostel Paulus gab. Ich sehe Sie wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Tschüss.